Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Und es ist so ein wundervolles Wetter an diesem Himmelfahrtstag. Ja, heute feiern wir Himmelfahrt. Und das Thema ist eingeblendet. Dieser schöne blaue Himmel über den Bergen. Es ist faszinierend. Ein fantastisches Panorama. Zu diesem Bild werde ich später noch etwas sagen. Ja, bereits im Alten Testament finden wir Erzählungen von Himmelfahrt, die über Himmelfahrt berichten. Zum Beispiel Henoch. Er war der Vater Methuselahs. Er führte ein Gott wohlgefälliges Leben. Und so sollte er den Tod nicht sehen, den Tod nicht erleben. Das lesen wir in 1. Mose 5, 24. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Das war die eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Da gibt es dann noch eine über Elia. Da geht es über Elia. Von ihm lesen wir in 2. Könige 2, Vers 11. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, und die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Davon habe ich ein Bild vorbereitet, ein Bild aus der Comicbibel für die Kinder. Von Henoch habe ich kein Bild, da gab es noch keine Fotografie. Ich meine, das ist ja auch kein Foto. Ja, Gott hat diese beiden Zeugen im Alten Testament, ohne dass sie den irdischen Tod erleben mussten, von der Erde zu sich genommen. Diese beiden Beispiele finden wir im Alten Testament. Bei der Himmelfahrt Jesu im Neuen Testament geht es um mehr. Es geht um die Vollendung seines Sieges. Denn Jesus ist ein für alle Mal gestorben und auferstanden, und er brauchte nicht noch einmal zu sterben, nämlich so wie uns der körperliche Tod noch bevorsteht. Übrigens ist Jesus auch für die Schuld von Henoch und Elia gestorben. Auch für sie ist er gestorben. Aber sie mussten diesen Tod nicht erleben. Trotzdem waren sie sündige Menschen wie du und ich. Ja, bei der Himmelfahrt Jesu ging es auch darum, dass Jesus, nachdem er den Sieg über den Tod und den Teufel vollendet hat, den gebührenden Lohn dafür empfangen sollte bei seinem himmlischen Vater. Davon lesen wir in Philipper 2, Verse 7 bis 11. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In diesem Abschnitt haben wir erfahren, warum Gott ihn erhöht hat, weil er Mensch wurde, sich auf unsere Stufe gestellt hat und jetzt Herr ist im Himmel und auf der Erde. Zu herrschen im Himmel und auf Erden, aber nicht über seinen himmlischen Vater, so wie wir gelesen haben. Denn wir haben gelesen in Vers 11, zur Ehre des Vaters. Und darum geht es. Immer die Ehre seines Vaters. Das hat Jesus, als er noch auf der Erde war, immer betont. Der Herr Jesus ist damals vor der Menschwerdung Gottes Sohn gewesen. Und seit der Menschwerdung ist er Menschensohn. Der Besuch hier auf der Erde bei uns hat Jesus verändert. Vor der Menschwerdung war Jesus nur Gottes Sohn. Und als er Mensch wurde, ist er Menschensohn geworden, wie gesagt. Aber gerade auf der Erde hat er den Namen Jesus erhalten. Davor hatte er einen anderen Namen und den haben wir gerade aus Philipp seiner Anbetung gehört. Ich bin, der ich bin. Und seit der Menschenwerdung, seit Jesus Menschensohn ist, und das wird er für alle Ewigkeit bleiben, er bleibt Menschensohn, obwohl er gleichzeitig Gott ist, hat er den Namen Jesus erhalten. Und als Jesus damals auf der Erde war und lebte, hatte diesen ganz normalen menschlichen Namen jeder vierte Junge oder Mann diesen Namen Jesus. Also es ist ein ganz gewöhnlicher Name damals gewesen. Stellt euch vor, der Gott, der Himmel und der Erde, ja, der Gott, den der Himmel nicht fassen kann, hat einen menschlichen Namen. Wir wissen, Jesus hat nach seiner Auferstehung die Jünger noch 40 Tage unterrichtet, wie gerade schon gehört. Er hat sie belehrt. Und dazu lese ich einen Abschnitt aus Apostelgeschichte 1, Verse 1 bis 9. Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Auch das hatten wir gerade schon von Willi gehört. Diesen hat er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Es waren genau 10 Tage, die dann noch dazwischen vergingen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Ja, Lukas schreibt hier diesen zweiten Bericht, wie gelesen, den er an Theophilus verfasst hat. Und der erste Bericht war dann das Lukas-Evangelium. Also ist Autor der Apostelgeschichte der Lukas. Und die 40 Tage waren mit Sicherheit schnell vergangen nach der Auferstehung. Und an einem dieser Tage forderte Jesus seine Jünger auf, in Jerusalem zu bleiben, bis sich erfüllen würde, was er ihnen bereits angekündigt hatte. Er erinnerte sie auch an Johannes den Täufer, haben wir in diesem Abschnitt gelesen, was er getan hat. Und er hat mit Wasser getauft. Und damit wollte er die Jünger vorbereiten auf das, was sie erwartete, nämlich etwas Größeres, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Aber an der Frage, die die Jünger dann stellten, erkennt man, dass die Jünger glaubten, Jesus würde das irdische Reich aufrichten. Sie dachten vermutlich an die Prophetien des Alten Testamentes und verbanden es mit dem, was Jesus sie gelehrt hatte. Und Jesus muss hier den Jüngern erklären, dass sein Reich tatsächlich auf dieser Erde errichtet wird. Aber wann es geschieht, das weiß nur der Vater alleine. Dann erklärt Jesus ihnen, was es heißt, wenn man mit dem Heiligen Geist getauft wird, was es dann bedeutet. Und sie werden Kraft empfangen und Zeugen sein. Und aus diesem Bibelabschnitt möchte ich zwei Punkte herausnehmen, nämlich die aus dem 7. und dem 8. Vers. Die beiden Punkte, die Wichtigkeit der Zeiten und Zeitpunkten und die Wichtigkeit der Kraft und des Zeugnisses. Die Jünger, die gehörten zu den bevorzugten Menschen der damaligen Zeit, nicht wahr? Man muss sich das vorstellen, dass sie das Vorrecht hatten, mit eigenen Augen den Messias zu sehen, den auferstandenen Jesus. Und sie konnten ihn sogar berühren. Sie haben zusammen mit ihm gegessen. Davon berichtet uns Johannes. Das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es selbst gehört und mit eigenen Augen gesehen. Ja, wir haben es angeschaut und sogar mit unseren Händen berührt. Ja, Jesus ist das Wort des Lebens, von dem Johannes hier spricht. Die Jünger hatten also die anschaulichste und die intensivste theologische Ausbildung aller Zeiten erlebt, aller Zeiten bekommen. Und Jesus selber lehrte sie nach seiner Auferstehung, was diese prophetischen Aussagen im Alten Testament bedeuten und wie sie zu verstehen sind. So bekamen die Jünger einen sehr tiefen Einblick in Gottes Pläne. Jesus erklärte ihnen, wie sich das Reich Gottes entwickelt und dass der Tag eines Tages kommen wird, an dem das Reich Gottes nicht mehr verborgen sein wird, sondern sichtbar in Erscheinung treten wird. Kann sein, dass sich deswegen das Interesse der Jünger sich verschoben hat. Nämlich nicht mehr auf den Geist, sondern auf Gottes Reich. Der Heilige Geist interessierte sie in diesem Moment scheinbar nicht mehr. Sie wollten wissen, ja, wann ist es endlich soweit? Waren die Jünger eigentlich sensationsgierig? Reichte ihnen die Sensation nicht, dass Jesus tot war und wieder lebendig wurde? Und so fragten sie Jesus: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in dem du das Reich, das israelitische Reich wieder aufrichtest, wiederherstellst? Sie fragen damit: Jesus, geht es gleich los? Werden wir es jetzt erleben, was wir schon so lange ersehnen? Ja, die Erwartung in Israel war präsent. Das hat Willi gerade auch noch kurz betont. Die Sehnsucht war stark, das israelitische Reich ja wiederhergestellt zu haben. Und deswegen verstanden sie die Welt nicht mehr, als der Herr Jesus auch gekreuzigt und hingerichtet wurde. Für sie ist die Welt damals zusammengebrochen. Und das merkt man bei der Unterhaltung der beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren, weg von Jerusalem. Einer von ihnen hieß Kleopas und der sagt da so einen Satz wie: Wir hatten gehofft, er sei, der Israel erlösen werde. Also da war eine Welt zusammengebrochen. Aber wäre es uns anders gegangen? Wir wären bestimmt auch enttäuscht gewesen. Und daran sieht man, wie präsent die Hoffnung und die Sehnsucht im Volk Israel und bei den Jüngern auf das Reich Gottes war. Natürlich wollten sie endlich wissen, wann es soweit ist. Am liebsten wäre ihnen, ja, wenn das Reich Gottes hier auf der Stelle erscheinen würde. Mit Sicherheit hatte Jesus Verständnis für ihre Frage. Ganz bestimmt. Denn die Erwartung der Jünger war schon richtig. Aber er konnte ihnen keine ausreichende Antwort geben. Und so musste er ihnen sagen: Es steht nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die allein der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Ja, dieser Zeitpunkt ist und bleibt eine Unbekannte. Zeit und Zeitpunkte bleiben für alle Zeiten ein Geheimnis im Wort Gottes. Allein der Vater im Himmel kennt diesen genauen Zeitplan, den genauen Ablauf und die Zeitpunkte, wann was einzutreffen hat. Gottes Heilsplan steht fest. Und so warten wir tatsächlich bis heute auf diesen großen Tag. Wir können sogar in Versuchung geraten, ja, das sichtbar kommende Reich Gottes nicht mehr zu erwarten, sozusagen einzuschlafen. Wir könnten denken, naja, wenn das die letzten 2000 Jahre nicht geschehen ist oder über 2000 Jahre nicht errichtet wurde, weshalb soll es gerade in diesem Jahrhundert oder dieses Jahr oder heute passieren? Leider gibt es immer wieder Menschen, ja, die meinen, sie müssten Gott ein bisschen nachhelfen. Und sie rechnen aus, wann das geschieht. Sie beeinflussen andere Menschen und führen sie dadurch in die Irre oder sogar ins Elend. Wenn Jesus seinen Jüngern so deutlich sagt, dass der Zeitpunkt allein vom Vater bestimmt wird und wir nicht wissen sollen, wann das sein wird, wie können sich Menschen das Recht herausnehmen und einen solchen Zeitpunkt berechnen? Geheimnisse üben immer Faszination auf uns Menschen aus. Und gerne würden wir so manch ein Geheimnis in Gottes Wort lüften. Doch wer sich damit beschäftigt, dieses Geheimnis zu lüften, der verschwendet eigentlich seine Zeit. Das sagt Jesus mit dieser Aussage zu den Jüngern. Und sogar viel mehr, es ist eine gewisse Respektlosigkeit Gottes Wort gegenüber und dem Schöpfer gegenüber. Ja, statt sich mit solchen Berechnungen und Theorien zu beschäftigen, sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Nämlich heute mit Jesus zu leben. Petrus schreibt das ganz deutlich in einem seiner Briefe, in 2. Petrus 3,14. Ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet. Deshalb ermahne ich euch, lebt so, dass ihr euch nichts vorzuwerfen habt und dem Herrn ohne Schuld und im Frieden gegenübertreten könnt. Ja, so insofern ist der Zeitpunkt, wann es soweit sein wird, nicht wichtig. Für uns stellt sich vielleicht mehr die Frage, ob wir überhaupt auf dieses Reich Gottes warten. Stehen wir am Morgen früh auf, vielleicht ein Morgen so wie heute, so wundervoll, so sonnig, so warm, stehen wir auf und denken daran, dass einmal tatsächlich dieser wundervolle Tag kommen wird, wo wir Jesus sein Reich sehen werden, wo dieser erlösende Tag kommen wird? Stellen wir uns diese Frage? Ja, viel effektiver ist es zum Beispiel, sich Ziele zu setzen, wie zum Beispiel die Organisation für Bibelübersetzungen. Und sie schätzen, diese Organisationen schätzen, dass in circa 12 Jahren soll die Bibel oder Bibelteile wenigstens in allen Sprachen der Erde zur Verfügung stehen. Und wenn man die Zahlen hier sieht, weiter unten im Text, ich gebe zu, es ist etwas klein, versteht man Jesus sein Argument. Natürlich kann man das Erscheinen des Reiches Gottes kaum erwarten, aber dringender ist es zu erkennen, anhand der Zahlen da unten, ja, wie viel Arbeit eigentlich auf uns, seine Jünger, noch wartet. Es geht also in erster Linie nicht darum, alle Zeitpunkte des Reiches Gottes zu kennen und wann sie geschehen, sondern viel wichtiger ist die Aufgabe, die mit dem Empfang des Heiligen Geistes verbunden ist. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Wichtigkeit der Kraft und des Zeugnisses. Ja, wenn es Jesus betont und nicht wichtig findet, dass die Jünger den Zeitpunkt kennen, so sagt er ihnen jetzt, was er für sie für wirklich wichtig erachtet. Er kommt nochmals auf den Heiligen Geist zu sprechen, denn in Zukunft wird der Heilige Geist für die Jünger von größerer Bedeutung sein, auch wenn sie es scheinbar noch nicht verstanden haben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 nochmal. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Erde, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Bevor die Jünger das Reich Gottes in seiner Fülle und Vollkommenheit erleben werden, haben sie also noch eine sehr wichtige Aufgabe zu erledigen. Sie sollen Zeugen von Jesus sein und das nicht nur in Jerusalem, sondern auf der ganzen Erde. Und diese Reihenfolge, die Jesus hier in Apostelgeschichte beschreibt, entspricht genau der Einteilung der Apostelgeschichte. Genauso hat sich die Geschichte ereignet. Zuerst wird über die Verbreitung des Evangeliums in Jerusalem berichtet, dann in Judäa, Samarien und zum Schluss geht es dann raus in die weite Welt. Wobei das gar kein Schluss ist. Und man erkennt das an der Nummerierung. Auch das ist ein bisschen klein und ein bisschen unscharf, das Bild. Aber man erkennt, bei Jerusalem, da fängt es an mit 1, so in der Gegend. Und dann werden die Zahlen immer größer. Und je weiter von Jerusalem entfernt, desto größer werden die Zahlen bis nach Rom. Wie gesagt, das Buch Apostelgeschichte hat gar keinen Schluss. Das Buch endet offen. Wir sind heute die Jünger, die weiter an der Apostelgeschichte schreiben. Aber wie sollen diese Menschen, sie hatten keine Ausbildung in, zum Beispiel in Marketing. Sie hatten keine Marketingstrategie. Sie gehörten nicht zu den besonders Gebildeten und Gelehrten. Ich meine, die Lehre, sich von Jesus ausgebildet zu sein, das ist schon was Besonderes, aber das war ihnen ja überhaupt nicht bewusst. Sie waren nicht im Handel oder Vertrieb tätig und bereisten nicht die ganze Welt. Und wenn man logisch urteilt, sie werden das nicht schaffen. Menschlich völlig unmöglich. Es sei denn, Gott selber würde ihnen helfen. Gott selber würde sie für diese große Aufgabe befähigen. Und genau das tut Gott. Er rüstet die Jünger aus, indem er ihnen seinen Geist sendet. Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Dieses Zeugnis von Jesus ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kommt zu uns, damit wir dazu befähigt werden, das Evangelium zu verbreiten. Und das bestätigt Jesus, der seinen Jüngern das noch einmal sagt in Johannes 16, 8 bis 11. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Entschuldigung. So, oh, Entschuldigung, ich habe hier was verwechselt. Nochmal Johannes 16, 8 bis 11. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen. für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Und ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Gottes Gerechtigkeit erweist sich darin, dass er sich zu mir bekennt. Denn ich darf zum Vater gehen, und auch wenn das bedeutet, dass ihr mich nicht mehr sehen werdet. Und Gottes Gericht zeigt sich daran, dass der Teufel, der Herrscher dieser Welt, bereits verurteilt ist. Ich hatte hier einen Blattdreher. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist die Verkündigung des Evangeliums, und das kommt aus diesem Text besonders hervor, was das Evangelium bedeutet. Der Teufel, der Herrscher dieser Welt, ist besiegt. Er ist bereits verurteilt. Das ist Evangelium. Und die Bekanntmachung von Jesus, nicht die Bekanntmachung von Zeiten und Zeitpunkten, nicht die Bekanntmachung von uns, seinen Jüngern, nicht einmal die Bekanntmachung des Geistes selbst. Mir ist bewusst, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt und uns führt und leitet. Doch ist und bleibt sein Hauptanliegen die Verbreitung des Evangeliums, dieser guten Nachricht. Und das Wort Kraft, was Jesus verwendet, ist im Griechischen das Wort Dynamit. Und daher, oder das heißt, im Griechischen heißt es Dynamis. Und daher haben wir das Wort für Sprengstoff, Dynamit. Vor kurzem hat Jonas, mein Sohn, der sitzt hier, ein ganzes Kilogramm, ich hoffe, Jonas, ich kann das hier so erwähnen, er hat ein ganzes Kilogramm Kabit gekauft. Und was es genau ist, müsst ihr ihn selber fragen. Jonas, ich glaube, es ist dir bis heute nicht klar, wie viel Sprengkraft in diesem einem Kilo steckt, nicht wahr? Ja, auch die Kraft des Heiligen Geistes hat eine unheimliche Sprengkraft. Ohne den Heiligen Geist würden wir nichts von Jesus erzählen können. Wir würden keine Bibeln verteilen. Wir würden keine Veranstaltungen durchführen. Wir hätten keine Jungscha, keine Teenie, wir hätten keine Jugend. Ja, wir wären nicht mal hier. Und alles, was wir in der Verbreitung des Evangeliums tun würden, wäre ohne den Heiligen Geist kraftlos. Es wären einfach leere Worte. Ja, dieser Heilige Geist, den Jesus uns, seinen Jüngern, gesendet hat, er verändert Menschen bis heute. Wie neulich bei dir, Christian, als ich davon erfuhr, dass du dich entschieden hast, dein Leben Jesus Christus zu übergeben. Da war ich gerade auf der Arbeit gewesen, ich konnte die Tränen der Freude nicht verbergen. Du bist der Beweis für die Kraft des Heiligen Geistes, die heute noch genauso eine Sprengkraft besitzt, ja, wie zu Zeiten der Apostel. Oder mein Freund Jürgen, von dem ich euch auch schon mal öfter was erzählt habe. Eines Tages hatte er folgendes Bild in seinem Status: Nichts im Leben ist Zufall. Und daraufhin antwortete ich ihm, ja, dass es auch kein Zufall war, dass wir uns beide kennenlernen konnten, auch auf so eine besondere Art und Weise. Und daraufhin schickte er, ich habe ihm dann noch Fragen gestellt, davor habe ich ihm Fragen gestellt, wie es ihm ging. Und daraufhin antwortete er mir mit diesem Gedicht, Spuren im Sand. Und das ist vielen bekannt. Und damit bezeugt er, dass Gott es war, der ihn durchgetragen hat. Ja, der Heilige Geist verändert Menschen. Aber er verändert Menschen immer in verschiedene Richtungen. Zwei gegensätzliche Beispiele aus der Apostelgeschichte in Kapitel 2 nachzulesen, zeigt das. Nach der Predigt von Petrus an Pfingsten schreibt Lukas in Apostelgeschichte 2, 37 bis 38. Als die Leute das hörten, sind wir wieder da, wo ich vorhin auf einmal war. Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Ja, diese Menschen wurden durch die Predigt bewegt und sie realisierten, dass sie ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen müssen. Und drei Kapitel weiter, nur drei Kapitel, begegnet uns eine andere Reaktion auf die Verkündigung. Da heißt es in Apostelgeschichte 5, 33, diese Worte versetzten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie wollten die Apostel hinrichten lassen. Eine Ursache, eine Botschaft, zwei verschiedene Reaktionen. Beide Menschengruppen hörten die gleiche Botschaft des Evangeliums. Und die Kraft des Heiligen Geistes hatte Auswirkungen auf diese Menschen. Ja, damals ist es nicht anders als heute. Wir haben den Heiligen Geist nicht nur bekommen, damit wir in einer guten Beziehung zu Gott leben können. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir Zeugen von und für Jesus sein können. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn wir Zeugnis von Jesus geben, wenn wir predigen, immer wenn wir die frohe Botschaft weitergeben, sind wir uns dessen bewusst? Welche Kraft, welche Sprengkraft damit verbunden ist und was es in den Menschen auslöst? Ein Zeuge für Christus ist zum Beispiel Philipp Mickenbecker, von dem ich euch vor circa einem halben Jahr schon etwas erzählt habe. Wie ihr wisst, ist er schwer krebskrank. Und er nutzt die ihm verbleibende Zeit für viele Gespräche und Interviews. Und immer steht das Evangelium im Fokus. Er war schon bei ARD, beim SWR, ERF, bei Bild oder auch, wie hier zu sehen, auf YouTube bei Stern TV. Interessant sind die Reaktionen der Zuschauer, wie man in Rot eingekreist erkennen kann. Wir kennen ja alle diese Likes bei YouTube, ne? Und vor zwei Wochen, wie man da sieht, damals war das Bild zwei Wochen alt, da gab es nur Daumen hoch, nur positive Meldungen fürs Evangelium. Er hält die Botschaft nicht zurück. Aber ich habe jetzt vorgestern nachgeschaut, mittlerweile sind es drei Wochen her und tatsächlich sind auch Ablehnungen. Es sind auch Daumen runter Meldungen dazugekommen. Also die frohe Botschaft löst auch heute immer noch entweder Annahme oder Ablehnung aus. Und damit bekommen diese Menschen, die diese Botschaft gehört haben, die Möglichkeit der Entscheidung. Und daraus folgt, die Aufgabe ist wichtiger als die Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Und ich möchte abschließen mit einer wahren Begebenheit von David Platt, einem Pastor der Bible Church aus Washington. Auch dieser Mann ist uns bekannt, mindestens durch das Buch Kompromisslos, was bei uns in der Gemeinde auch schon mal verteilt wurde von einem Gastprediger. Ich glaube, das war der Alexander Heide. Und sein neuestes Buch heißt Etwas muss sich ändern. Wenn der Herr Jesus davon spricht, das Evangelium bis ans an das Ende der Erde zu verbreiten, denkt man meistens an sehr weit entfernte Orte. Und wie dieses Buch zeigt, können unter dem Begriff Ende der Welt auch sehr hochgelegene Orte gemeint sein, wie hier das Himalaya-Gebirge, auch das Dach der Welt genannt. Eine überwältigende Gebirgskette, nicht wahr? Diese Gebirgskette, dieser Gebirgszug, der bricht alle Rekorde in jeder Hinsicht. Wunderschön, faszinierend und gleichzeitig in doppeltem Sinne lebensfeindlich. Einerseits durch den mangelnden Sauerstoff auf 8000 Metern und andererseits den lebensfeindlichen Bedingungen unter den Menschen, die dort leben, in diesen Bergen. Und David Platt erzählt in seinem Buch, was sich genauso ereignet hat, Folgendes. Eine Frage lässt ihn nämlich nicht los, als er mit einer kleinen Gruppe von Männern durch dieses bitterarme Himalaya-Dörfer zieht oder wandert. Und die Schicksale der Menschen, denen er dort begegnet, ihre Not, Verlorenheit und Hoffnungslosigkeit überwältigen ihn. Und er schreibt: Ich weiß, dass es einen Gott gibt, der alles in der Hand hält. Aber warum bin ich dann so gesegnet und so viele andere nicht? Wenn das Evangelium wirklich wahr und Gott wirklich gut ist, wo sind dann die Wahrheit und Güte Gottes inmitten von extremer Armut und äußerstem Leid zu finden? Wenn ein guter Gott dieses Universum regiert, gibt es dann tatsächlich eine Hölle, die auf ewig besteht? Und wenn sie tatsächlich existiert und nie ein Ende hat, warum werden dann so viele Menschen in eine Hölle auf Erden hineingeboren, nur um sie am Ende gegen die ewige Hölle einzutauschen? Ist Jesus wirklich die Hoffnung der Welt? Ja, all das rührt David Platt so tief an, dass er spürt, so kann es in unserer Welt nicht weitergehen. Etwas muss sich ändern. Daher habe ich auch den Titel für diesen Vortrag gewählt. Tatsächlich existiert in diesen Dörfern des Himalaya-Gebirges eine Gemeinde, die sich übersetzt Hauskirche nennt. Und er schreibt weiter: Während ich beobachte, was in diesem Raum passiert und den Gesprächen zwischen Brüdern und Schwestern in Gottes Familie lausche, geht mir auf. Das ist es. Das ist es, was diese Dörfer und ihre Bewohner am meisten nötig haben. Sie brauchen unbedingt das Evangelium, ohne Zweifel. Sie müssen die gute Nachricht von Gottes Gnade hören, die ihnen ewiges Leben schenkt. Aber das ist nicht alles. Sie brauchen auch Gemeinschaft, für die sich ein zweistündiger Aufstieg lohnt. Und diese Dörfer brauchen eine Gemeinschaft aus Männern und Frauen, die ein hohes persönliches Risiko eingehen, die großartigste Botschaft der Welt mit Leuten zu teilen, die sie noch nie gehört haben. Sie haben kein schönes Gebäude. Sie haben keine tolle Band. Sie haben keinen charismatischen Prediger. Sie haben keine Programme. Sie haben einfach nur einander, Gottes Wort vor sich und Gottes Geist in ihrer Mitte. Und das reicht offensichtlich. Während mir das alles durch den Kopf geht, bittet mich der Pastor am Schluss der Versammlung, für die Gemeinde zu beten. Ich fühle mich natürlich geehrt, aber ich bin auch voller Demut, weil ich weiß, dass ich in diesem Raum derjenige bin, der am meisten zu lernen hat. ja wir als seine Zeugen haben eine große Aufgabe vor uns, die wichtiger ist, als die Zeichen der Zeit zu kennen. Ja, die wenigsten von uns werden in diese Gegenden der Welt reisen können. Aber die gute Nachricht ist, das müssen wir auch nicht. Es reicht, wenn wir in unserer Nachbarschaft Zeugen sind. Ja, wir leben nicht am Ende der Welt. Aber jeder von uns kann Menschen begegnen, die vielleicht am Ende sind. Die Hilfe brauchen, die Trost, Hoffnung brauchen. Sie brauchen das Evangelium. Und das ist es, was sie brauchen. Sie brauchen ewiges Leben. Und das ist unsere Aufgabe, diese frohe Botschaft zu verteilen. Und ich schließe mit einem Zitat von David Platt: Unterschätzen wir nicht die Rolle, die Gott für uns vorgesehen hat, angefangen in unserer Umgebung. Amen.